die Presse.
Das Geld ist knapp, nicht nur im Bund, sondern auch in Österreichs Gemeinden. Diese setzen ihre Hoffnung jetzt aktuell auf die Anpassung der Grundsteuer. Eine Steuer, die von den Gemeinden eingehoben wird und eine Steuer, die seit vielen Jahren nicht valorisiert wurde. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Elisabeth Hofer aus dem Innenpolitikressort der Presse erklärt in dieser Folge, warum die Bemessungsgrundlage dieser Steuer seit vielen Jahren nicht angehoben worden ist, wieso die Gemeinden ausgerechnet jetzt darauf hoffen und wie es um die strukturellen Reformen steht, die Bund, Länder und Gemeinden eigentlich versprochen haben. Hallo Elisabeth.
Hallo Christine.
Die politische Diskussion über den aktuellen Haushalt, den Spardruck, die begleitet uns schon etwas länger. Von der Grundsteuer war in diesem Kontext erst ganz am Schluss die Rede. Also woher auf einmal diese Debatte?
Ja, also du hast recht. In diesem Kontext war da erst gegen Ende oder eigentlich schon nach Ende die Rede. An sich ist die Debatte über die Grundsteuer aber nicht ganz neu. Die bricht immer mal wieder los. Genau, jetzt ging es eben um die gesamtstaatliche Schuldendebatte, um die Verhandlungen zum Stabilitätspakt oder Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern. Aber an sich war die Grundsteuer auch schon bei den Regierungsverhandlungen Thema. Man konnte sich da nicht einig werden. Also sie hat keinen Niederschlag im Regierungsprogramm gefunden, schlussendlich. Aber ja, jetzt haben die Gemeinden wieder die Grundsteuer stark in den Fokus gerückt, weil die Gemeinden natürlich auch ein Problem mit ihrer Verschuldung haben, gemeinsam mit, wie sie selber sagen, wachsenden Aufgaben, die sie zu bewältigen haben. Und jetzt bräuchten sie also mehr Einnahmen, um das finanzieren zu können. Und die Grundsteuer ist die einzige Steuer, die die Gemeinden quasi direkt einnehmen, die einfach direkt an sie geht. Und darum wünschen sie sich hier jetzt einfach Reformen, auch mit dem Argument, dass der Wert, der der Grundsteuer zugrunde liegt, seit 42 Jahren nicht valorisiert worden ist.
Im Jahr 1973 sind jene Einheitswerte festgelegt worden, die den Berechnungen der Grundsteuer zugrunde liegen. Diese steigen vor allem dann, wenn es bauliche Erweiterungen gibt, aber nicht, wenn Immobilien etwa durch die Veränderung öffentlicher Infrastruktur wertvoller werden.
Die Grundsteuer wird in Österreich von Eigentümern von Grundstücken und von Eigentümern von Gebäuden, die auf diesen Grundstücken stehen, bezahlt. Und das gilt sowohl für private Wohnimmobilien als auch für gewerbliche Objekte. Und die Höhe der Steuer wird aber nicht anhand des Marktwerts von diesen Grundstücken oder Gebäuden bemessen, sondern am sogenannten Einheitswert. Und diese Einheitswerte sind eben in den 70er Jahren festgelegt worden und zuletzt 1983 erhöht worden. Das heißt, die Differenz zwischen dem aktuellen Marktwert dieser Gebäude und Flächen und dem Einheitswert, mit dem gerechnet wird, ist immer größer geworden. Und die Gemeinden, um die Grundsteuer dann festzulegen, multiplizieren dann diesen Einheitswert noch mit einem Hebesatz, den sie im Grunde selber festlegen können, für den es aber einen gesetzlichen Rahmen gibt. Und daraus errechnet sich dann die Grundsteuer. Und aktuell ist es aber rechtlich möglich, dass diese Grundsteuer über die Betriebskostenabrechnung anteilig dann an die Mieterinnen oder Mieter, die in einem Gebäude auf diesem Grundstück wohnen, weitergegeben wird.
Solange es keine gesetzliche Grundlage gibt, die die Weitergabe der Grundsteuer via Betriebskosten an die MieterInnen verbietet, könnte eine höhere Grundsteuer also nicht bei den EigentümerInnen, sondern bei den MieterInnen aufschlagen. Welchen Grund hat es denn eigentlich, dass diese Steuer schon so viele Jahre lang nicht angepasst worden ist?
Weil es sehr kompliziert ist. Also es ist ein irrsinnig großer Aufwand, weil man eigentlich jedes Gebäude, jedes Grundstück einzeln neu bewerten müsste. Also je länger man jetzt damit wartet, umso größer wird der Verwaltungsaufwand dann in weiterer Folge immer wieder. Was die Gemeinden aber wollen, ist auch ein bisschen kompliziert. Also ich habe vorher gesagt, es gibt die Einheitswerte und es gibt die Hebesätze. Was jetzt relativ einfach gehen würde, nämlich ohne diesen Aufwand, den ich gerade geschildert habe, wäre die Hebesätze zu erhöhen und nämlich nicht die Hebesätze an sich, sondern das Maximalvolumen, wie groß diese Hebesätze sein können. Die sind nämlich im Finanzausgleichsgesetz festgelegt und derzeit ist der Maximalwert 500%. Die Gemeinden sagen, da gehen wir doch rauf auf einen Maximalwert von 750%. Das würde uns Mehreinnahmen von bis zu 400 Millionen im Jahr bringen und damit könnten wir schon ordentliche Lücken füllen.
Die Grundsteuer bringt in Österreich nach dem aktuellen Modell knapp 800 Millionen Euro. Mit angehobenen Hebesätzen könnten es noch einmal um 400 Millionen Euro mehr sein.
Dann gäbe es noch eine längerfristige Option, nämlich nicht die Hebesätze zu ändern, sondern die Bemessungsgrundlage. Da sind wir aber dort, was ich vorher schon gesagt habe, dass es ein riesiger Verwaltungsaufwand eigentlich wäre.
Jetzt gibt es ja die Grundsteuer nicht nur in Österreich, sondern an vielen Orten auf der Welt. Funktioniert das vielleicht anderswo besser?
Naja, es gibt dieses berühmte Baden-Württemberger Modell, das immer wieder irgendwie auftaucht in dieser Diskussion. Ich fange mal anders an. Es ist ja auch so, dass die Berechnung der Grundsteuer, wie ich sie eingangs versucht habe, kurz zu erklären, recht kompliziert ist. Auch für die Finanzämter recht kompliziert ist. Und auch das kreiden ja die Gemeinden an, dass es einfach sehr lange dauert, bis die Finanzämter dann entsprechende Bescheide erstellt haben. Und die Gemeinden sagen, im schlechtesten Fall führt das dazu, dass der Vorbesitzer nach einem Verkauf quasi noch die Grundsteuer zahlen muss, weil das Finanzamt noch nicht so weit ist, dass das der neue Besitzer zahlt und der muss aber dann später nachzahlen. Also da ein riesen Quirks, wie man gut in Österreich sagt, entsteht. Und die Gemeinden sagen, die Finanzämter hätten es auch leichter, wenn man eine einfachere Berechnungsformel hätte für die Grundsteuer. Zum Beispiel ein einfaches Flächenmodell. Oder eben, und jetzt sind wir beim Baden-Württemberger Modell, das zum Beispiel IFO-Chef Felbermayr immer wieder ins Treffen führt. Dabei ist die Grundidee, dass sich die Steuer nur über den Bodenwert berechnet, also nicht über die Gebäude, die auf diesem Boden stehen. Und du kannst dir das dann so vorstellen, dass Grundstücke, die zum Beispiel besser an die örtliche Infrastruktur angebunden sind und deswegen mehr wert sind, auch höher besteuert würden. Was dann den Vorteil hätte, dass man zum Beispiel Gebäude besser renovieren könnte oder einen höheren Anreiz für Renovierungen hätte, weil durch eine Renovierung dann nicht automatisch eine höhere Steuerlast entstehen würde, weil das kommt ja nur auf den Boden an.
Zeigt sich da vielleicht schon ein bisschen ein Nachteil der Kompetenzverteilung, die wir in Österreich haben, wenn also die Gemeinden da zwar eine Steuer einheben können, aber vielleicht nicht wirklich darüber verfügen können, wie jetzt diese Steuer genau ausgestaltet ist?
Das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich persönlich würde sagen, naja, das ist nicht nur ein Nachteil, weil sonst wären wir schnell in einer Situation, wo die Gemeinden willkürlich unendlich hohe Hebesätze festlegen könnten. Das, glaube ich, wäre ja auch nicht gut und Sinn der Übung. Was aber stimmt, ist, dass sich durch diese Debatte einfach zeigt, wie diese getrennten Zuständigkeiten in Österreich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, dieses ganze System sehr kompliziert ist. Und im Steuergeld wird ja in Österreich über den Finanzausgleich verteilt. Ich würde mich schon so behaupten trauen, dass es wahrscheinlich 10 Menschen in der ganzen Republik gibt, die den Finanzausgleich vollumfänglich verstehen. So kompliziert ist der.
Zu diesem Vorstoß von Seiten der Kommunen, da gab es jetzt vom Bund, nämlich in Person von Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl von der ÖVP, gleich einmal eine recht klare Absage. Von der SPÖ weiß man, dass sie das nicht ganz so kategorisch ablehnt. Wie stehen denn jetzt die jeweiligen Parteien so zu diesem Vorschlag?
Das ist in diesem Zusammenhang eine total spannende Frage, weil man das ja nicht so genau nach Parteien sagen kann. Also du hast schon gesagt, die ÖVP im Bund ist dagegen und die SPÖ im Bund wäre grundsätzlich dafür zu haben. Und in den Ländern sind die ÖVP-Vertreter grundsätzlich eher dagegen. In den Gemeinden sind die ÖVP-Vertreter aber total dafür. Die FPÖ-Gemeindevertreter sind dagegen. Die NEOS sind tendenziell auf allen Ebenen gegen neue Steuern oder höhere Steuern. Aber man merkt hier ganz deutlich, dass der Standort den Standpunkt verändert, auch innerhalb der Parteien.
Ausschlaggebend für diese ganze Diskussion, die wir jetzt führen, war ja der neu verhandelte Stabilitätspakt. Da ist ausgemacht worden, wie sich Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren die Schuldenlast aufteilen möchten. Da hat sich zugunsten der Länder und Gemeinden ein bisschen etwas verschoben. Reicht das, um die Kosten, auf die Gemeinden ja auch zu Recht hinweisen, zu decken?
Nein. Also der Städtebund und das Zentrum für Verwaltungsforschung haben erst heute darauf hingewiesen, dass es ohne tiefgreifende Reformen eben zum Beispiel Grundsteuer oder auch was die Umlagen betrifft, die Gemeinden ihre zentralen Leistungen einfach in der Zukunft nicht mehr bewältigen können. Da geht es eben zum Beispiel um Kindergärten, um Pflege, um Jugendwohlfahrt, Kunst, Kultur, Sport und Freizeiteinrichtungen und so weiter.
Das heißt, auf was können sich Gemeindebewohner da einstellen? Also Kürzungen auf Gemeindeebene, Gebührenerhöhungen?
Ja, es ist jetzt gerade schwierig zu sagen, weil es wird ein bisschen darauf ankommen, was auch die Ergebnisse der sogenannten Reformpartnerschaft sind. Also das ist ja auch ein Prozess, den Bund, Länder und Gemeinden gerade parallel irgendwie aufgleisen. wollen. Da geht es zum Beispiel dann um Kompetenzverschiebungen. Es wird zum Beispiel überlegt, dass alles, was Gesundheit betrifft, in die Zuständigkeit des Bundes wandern soll, während alles, was Bildung betrifft, dafür in die Zuständigkeit der Länder wandern soll oder auch umgekehrt. Und all diese Sachen würden schon einen Rattenschwanz an Veränderungen nach sich ziehen und dann könnte man das alles nochmal neu überlegen. Also jetzt zu sagen, es wird bestimmt so laufen, dass die Gemeinden bis dahin so und so hohe Schulden haben und dann das und das nicht mehr stattfinden kann, das ist jetzt, glaube ich, nicht zielführend.
Hm. Wo steht man denn da bei dieser Reformpartnerschaft? Da wird ja immer ganz groß darauf hin verwiesen, ja. Aber es ist natürlich ein unglaublich umfangreiches und auch schwieriges Unterfangen.
Genau, darum hat man sich auch insgesamt 1,5 Jahre Zeit genommen, für diesen Prozess. Da hieß es von vielen Seiten, puh, das ist aber schon echt lang und es ist auch recht lang, aber wie du richtig sagst, es ist auch richtig umfangreich. Aber was ich so höre, ist, es zeigt sich schon immer mehr, dass ein wirklich steiniger Weg ist und man auf dem steinigen Weg noch nicht weit gegangen ist.
Die Rechnungshofpräsidentin Margit Kracker, die hat zu dieser Diskussion um die Grundsteuer gemeint, es braucht zuerst Strukturreformen und dann kann man über die Grundsteuer diskutieren. Jetzt haben die Länder und die Gemeinden und der Bund ausdiskutiert, wie sie sich die Schuldenlast künftig aufteilen werden. Aber was ist eigentlich aus diesen Reformen geworden?
Genau, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil da ganz oft was verwechselt wird oder vermischt wird. Der Stabilitätspakt sind nur Zahlen. Es geht nur um Prozentwerte. Da ist noch überhaupt keine Policy quasi dran gebunden. Also der Stabilitätspakt ist, glaube ich, nicht, was Margit Kracker meint, wenn sie von Strukturreformen spricht. Und das sind dann eben diese Sachen, die ich vorher gemeint habe, die man im Zuge der Reformpartnerschaft vielleicht besprechen wird, wie Kompetenzverteilungen, wie endlich diese Entflechtung dieser geteilten Zuständigkeiten, zum Beispiel für Elementarpädagogik, die ja auch dazu führen, dass keiner sich wirklich bewegen kann in irgendeine Richtung, weil alles so verzahnt ist und alle darauf warten, dass sich der andere bewegt und der bewegt sich nicht. Das ist wirklich ein großes Problem in Österreich, was auch alles so langsam macht. Und hier muss man eben schauen, dass man im Zuge der Reformpartnerschaft bessere Modelle findet. Aber wie ich vorher gesagt habe, da ist man nicht weit und das erscheint mir nach einem wirklich steinigen Weg.
Siehst du da auf den unterschiedlichen Ebenen auch die Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen und vielleicht am Schluss selber in manchen Bereichen eben weniger Kompetenz zu haben?
Ich habe das jetzt recht viele Jahre recht gelangweilt beobachtet, weil ich diese Bereitschaft nie gesehen habe. Jetzt aber, und das ist vielleicht das Gute an der Situation, in der wir uns befinden, ist der Spardruck und ist der finanzielle Druck auf alle Gebietskörperschaften so groß, dass es vielleicht jetzt wirklich mal sein kann, dass sich hier Bewegung zeigt.
Wenn es soweit ist, dann hören wir von dir davon. Vielen Dank,
Elisabeth. Sicher.
Ausführlich nachlesen können Sie die ganze Causa natürlich auch auf diepresse.com und wenn Sie dafür noch kein Abo haben, dann ist diese Woche Ihre letzte Chance, sich ein Presseabo digital gedruckt oder als Kombi zum halben Preis zu sichern. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.diepresse.com. Danke fürs Zuhören.